Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Was haben Sie eigentlich auf Ihrem Couchtisch liegen? Ich stelle mir da so vor, eine leergetrunkene Teetasse, die Fernbedienung und vielleicht ja auch die ein oder andere Zeitschrift. Liegt da vielleicht sogar eine Literaturzeitschrift? Ich gestehe, bei mir türmen sich diese Literaturzeitschriften so richtig neben dem Sofa. Ich habe sie nämlich fast alle abonniert. Die Delphi, die Edith, die Bellatrice, den Merkur, das Wetter, Literatur und Kritik. Es gibt ja wirklich auch so einige Literaturzeitschriften. Brauchen Sie, brauche ich, braucht die Welt jetzt noch eine? Das frage ich gleich Tobias Haberkorn, der hat eine neue Literaturzeitschrift gegründet. Gleich ist er damit bei mir zu Gast und ich freue mich, dass Sie auch dabei sind. Die New York Review of Books, die London Review of Books oder die Paris Review of Books, das sind wirklich renommierte englischsprachige Literaturzeitschriften. Und an diese ganzen Namen musste ich sofort denken bei diesem neuen Magazin, das sich gerade in Berlin gegründet hat, die Berlin Review. Gerade ist die erste Ausgabe erschienen, das ist eine Online-Ausgabe und einer der Herausgeber, der Literaturwissenschaftler, Journalist und Übersetzer Tobias Haberkorn, der ist jetzt bei mir zu Gast. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, die New York Review, Paris Review, ich habe die großen Namen schon genannt. Sind das tatsächlich Vorbilder für Ihre Zeitschrift?
Also auf eine gewisse Weise schon. Allerdings machen wir was Neues, Eigenes und Experimentelles. Und das sieht man schon daran, Sie haben ja auch in der Anmoderation verschiedene Beispiele genannt für bestehende Magazine. Und die sind, wenn ich jetzt richtig hingehört habe, eigentlich alles gedruckte Magazine. Und wir beginnen jetzt tatsächlich mit einer Online-Ausgabe, obwohl wir sehr an die Qualitäten des Lesens auf Papier im Grunde glauben. Also, dass es eine gewisse Konzentration ermöglicht, dass gewisse Textlängen auch möglich sind. Aber es ist nun mal so, dass wir dieses Magazin jetzt gründen, 2024, und da sind die Distributions- und Produktionsbedingungen einfach andere als zu den Zeiten, als beispielsweise die New York Review of Books gegründet wurde. Und deshalb schien es uns ein gangbarer Weg und einfach auch ein Weg, der den Leseweisen angepasst ist, dass wir zunächst mal online starten. Das haben wir jetzt gemacht mit der ersten Ausgabe, die am Freitag live ging. Das sind 18 Texte und ein Editorial. Man kann sie finden auf unserer Website und wir werden im Jahr 2024 acht digitale Ausgaben produzieren und dazu aber auch zwei schön gestaltete und gedruckte Reader, sodass wir quasi den Leserinnen und Lesern, die auch das haben möchten, die Möglichkeit geben, auch ein Objekt zu haben. Das wird dann im Mai, Juni soweit sein, dass der erste Reader rauskommt.
Okay, also neu, experimentell und das eigene, das ist jetzt einmal der Distributionsweg. Sie sind erstmal ein Online-Magazin, dann gibt es einen Reader. Was ist jetzt inhaltlich die Mission von Berlin Review?
Ja, inhaltlich würde ich sagen, dass wir uns doch auch von den schon bestehenden Magazinen dadurch absetzen, dass wir wirklich etwas versuchen, uns an den englischsprachigen Rezensionsmagazinen zu orientieren.
Also dieser New York Review, London
Review. New York Review of Books zum Beispiel oder auch eine interessante Gründung war die Los Angeles Review of Books vor einigen Jahren. Und da ist es eben, gehört es zum Konzept, dass man sich also sowohl mit der Aktualität auseinandersetzt, auch politische Themen aufbringt, ein Stück weit auch reagiert auf die Dynamiken in den Diskursen, die eben vorherrschen, dass man aber versucht, das zu tun, indem man auf die Buchpublikationen schaut und indem man gewissermaßen auch der Hektik und Geschwindigkeit und Hitzigkeit der Debatten insofern etwas hinzufügt, als man eben auf das langsamere Tempo der Bücher zurückgeht. Also in der Aufmerksamkeitsökonomie könnte man sagen, gibt es jetzt inzwischen eigentlich nur noch zwei Tempi. Das eine ist das wahnsinnig schnelle, von den Algorithmen getriebene. Und das andere, und das ist interessant, ist eben dann doch immer noch das Buch, das aufgrund seiner Produktionsbedingungen einfach gezwungen ist, langsamer zu sein. Also Buchverlage können ja in ihren Programmentscheidungen nicht auf die Aktualität reagieren, sondern haben so eine 6-monatige Verzögerung oder so. Und deshalb ist es interessant, sich diese Gegenstände, also die publizierten Bücher zum Gegenstand zu nehmen, um über die Aktualität nachzudenken. Das heißt, wir machen sowohl Literaturkritik, was nicht im Fokus steht bei vielen anderen Literaturmagazinen und aber auch genuin literarische Beiträge.
Ja, finde ich interessant, weil ja eine Literaturzeitschrift quasi schon so qua Reaktionsgeschwindigkeit irgendwo zwischen der Tagespresse oder journalistischen Arbeiten liegt, die ja aktuell, tagesaktuell reagieren, und eben so einem Buch, was viel länger Dauer braucht, um gedruckt und geschrieben und gedruckt zu werden. Was sind denn das jetzt konkret für Fragen, Themen, Diskurse, haben Sie auch gesagt, die Sie jetzt beschäftigen in der ersten Ausgabe von der Berlin Review?
Also wir haben einen Mix aus Themen. Wir haben natürlich angefangen, die Planung für dieses neue Magazin, die läuft schon sehr lange, aber die wirkliche Endplanung jetzt für die erste Ausgabe begann ungefähr im Oktober. Und da hatten wir natürlich die massive Aktualität des Hamas-Angriffs und des Krieges dann auch darauf folgend in Gaza.
Ist mir auch aufgefallen, da haben Sie gleich mehrere Texte, die darauf Bezug nehmen. Einmal ein Essay zur palästinensischen Diaspora in Deutschland seit den 1960ern und aber auch die Autorin Adania Schibli, die schreibt einen Beitrag, nochmal über die Diskussion um ihren Roman, eine Nebensache, der sollte einen Preis bekommen, der wurde verschoben, gab viele Diskussionen. Warum waren Ihnen diese Perspektiven gerade bei dem Thema wichtig?
Genau, also es war eben das alles bestimmende Thema in den letzten Monaten und natürlich auch ein Thema, das die Kulturbranche sehr stark beschäftigt hat, aufgrund zum Beispiel verschiedener Vorfälle oder Absagen, zum Beispiel Adania Schiblis Preiszeremonie auf der Frankfurter Buchmesse. Und da hatten wir eben die Möglichkeit, also sie hat sich seit der Buchmesse und seit der Absage ihrer Preisverleihung damals, soweit ich sehe, nicht mehr öffentlich geäußert gehabt und schreibt jetzt für uns einen Text, in dem sie sich zum Teil mit diesen Vorkommnissen auseinandersetzt, auch einigen Anschuldigungen gegenüber ihrem Schreiben und ihrem Roman, der ausgezeichnet werden sollte. Andererseits greift sie aber auch weiter aus, schreibt über ihre Poetologie, was sie bestimmt im Schreiben, über ihre Ängste und beschreibt sozusagen allegorisch auch die aktuelle politische Situation. Mhm. Und das war uns, wir hatten die Möglichkeit, von ihr einen Beitrag zu bekommen und dachten, das ist eine wichtige Stimme, die wir deshalb auch froh sind und stolz sind, in der ersten Ausgabe zu haben. Und darüber hinaus haben wir dann versucht zu schauen, was gibt es denn für Perspektiven und Aspekte des großen, großen Themenkomplexes Nahostkonflikt und seine Verflechtungen mit deutschen Diskussionen, die vielleicht noch nicht so stark belichtet wurden, wie sie das waren. Und da schien uns zum Beispiel der genannte Beitrag von Josef Ben Prestel, das ist ein Historiker von der Freien Universität, der über die palästinensische Diaspora in Deutschland forscht. Und er hat sozusagen aus seiner Forschungsarbeit heraus für uns ein Essay gekeltert über eben diese palästinensische Diaspora und ihre Geschichte zunächst in Westdeutschland und jetzt bis in die Aktualität. Und man versteht, wenn man das liest, kann man die Diskussionen, die es gab nach dem 7. Oktober über möglicherweise antisemitische Einstellungen, politische, anti-israelische Einstellungen, die gegen Regierungshandeln Israels gerichtet sind. Also um diese Dinge etwas besser auseinanderhalten zu können und auch historisch einordnen zu können, ist das ein wunderbarer Essay, der das alles seit den 50er Jahren im Grunde genommen erklärt.
Mhm. Man kann alle Texte in der Berlin Review auf Deutsch lesen. Manche sind dann ins Deutsche übersetzt vom Englischen und man kann also auch diese englische Version lesen. Welchen Bezug hat denn die Zeitschrift Berlin Review zu Berlin oder zu Deutschland im Allgemeinen?
Also es ist richtig, dass wir versuchen, wenn wir die Möglichkeit haben, mit internationalen AutorInnen zu arbeiten, wie beispielsweise Adania Schibli oder mit dem israelischen Philosophen Elad Lapidot oder mit Ivan Krastev, einem Politikwissenschaftler, dann, wenn wir die Möglichkeit haben, die sowohl in ihrer Originalsprache, meist jetzt in dem Fall war es Englisch, und deutscher Übersetzung zu veröffentlichen, dann machen wir das. Unser Bezug zu Berlin ist jetzt in der ersten Ausgabe sozusagen thematisch nicht sehr stark. Wir haben jetzt keine Berlin-Texte, wir sind ja auch kein Stadtmagazin. Was aber schon der Fall ist, ist, dass wir viele AutorInnen haben, die hier leben und die im deutschen Literaturbetrieb teils etabliert sind, teils aber auch weniger vorkommen. Also zwei Beispiele. Wir haben einen sehr schönen Essay, eine Essay-Reportage von Jewgenia Belorussets über die Ukraine.
Die auch in Berlin wohnt, glaube ich, ne?
Genau, die lebt seit, ich glaube, über 10 Jahren zwischen Kiew und Berlin. Und Jewgenia ist jetzt doch in der deutschen Szene, ihre Bücher wurden übersetzt, relativ bekannt. Macht viele Sachen im Haus der Kulturen der Welt zum Beispiel. Und dann mit ihr gepaart haben wir mit Alan Pauls, einen argentinischen Schriftsteller, dessen Bücher auch übersetzt wurden ins Deutsche, der aber seit der Pandemie eigentlich in Deutschland lebt und uns erzählt hat, dass er bisher noch gar keine Einladungen hatte, um an irgendwelchen Veranstaltungen teilzunehmen oder in irgendeiner Weise in den doch recht großen deutschen Kultur- und Literaturbetrieb eingegliedert zu sein. Und er hat uns einen fantastischen Longread geschrieben über das Thema Inflation, das ihn als Argentinier, also er kommt aus einem Land, das in den letzten 40 Jahren 5 Hyperinflationswellen erlebt hat, die denen gegenüber die kleine Welle, die wir hatten seit der Pandemie, sozusagen nur ein Sturm im Wasserglas war. Und darüber hat er uns einen fantastischen Longread geschrieben. Und das ist schön, wenn man mit Leuten arbeiten kann, die hier wohnen, die vielleicht aber in der deutschen Szene noch nicht so aufgetreten sind.
Jetzt habe ich gesehen, ein Online-Abo der Berlin Review kostet 12 € für 3 Monate. Sie arbeiten natürlich mit freien AutorInnen, sind aber allein 4 Leute im Herausgeberteam. Wie finanzieren Sie sich eigentlich?
Das hat eine lange Vorgeschichte. Wir haben lange gesucht nach Finanzierungsmöglichkeiten und haben einen Mix jetzt gefunden. Das wichtigste Standbein ist tatsächlich eine Start-up-Förderung für eine Mediengründung. Also wir sind ein kleines Medienunternehmen sozusagen. Das ist unser Hauptstandbein. Und dann haben wir noch eine Förderung für eine Veranstaltungsreihe, die wir machen. Und ein paar kleinere private Investments konnten wir auch gewinnen.
Okay, und wir haben jetzt recht viel über Diskurse gesprochen in dem Editorial zur ersten Ausgabe. Da zitieren Sie gleich mal so einen Begriff wie sozialhistorische Hermeneutik. Wie akademisch gebildet muss ich sein, wenn ich mir jetzt überlege, so ein Abo abzuschließen? Verstehe ich das auch ohne Hochschulabschluss, die Berlin Review?
Ich hoffe es, ich denke es. Man kann ja auch etliche Texte freilesen oder in viele Texte, die dann hinter der Paywall stehen, zumindest das erste Drittel lesen und einfach mal reinschauen, wie unser Ton ist. Es stimmt, dass wir auch mit WissenschaftlerInnen zusammenarbeiten und dass wir keine Angst haben vor Fachbegriffen und Fremdwörtern. Aber wir versuchen das so zu redigieren und sozusagen ja erzählerisch einzufassen, dass es relativ allgemein verständlich ist. Ja.
Also können Sie sich alle selbst von überzeugen, ein paar Artikel kostenlos lesen und dann nachschauen, ob Sie ein Online-Abo abschließen wollen von der Berlin Review. Vielen Dank für heute. Herausgeber Tobias Haberkorn war hier im Deutschlandfunk Kultur
zu Gast. Ich danke für die Einladung. Herzlichen Dank.
Und alle Infos zur Berlin Review, zu den Abos, auch die Veranstaltungen, die geplant sind, die finden Sie auf der Webseite des Magazins BLN und dann Review, alles in einem Wort, blnreview.de. Der Kinderbuchklassiker Alice im Wunderland ist ja wirklich weltberühmt. Der britische Schriftsteller Lewis Carroll, der hat diese magische und ja auch so märchenhafte Abenteuergeschichte schon 1856 veröffentlicht. Und seitdem sind da wirklich zahlreiche Filme, Theaterstücke, Opern und Comics draus geworden. Bei mir im Kiez gibt es sogar eine Bar, die hat sich in ihrer ganzen Einrichtung bis hin zur Cocktailkarte von Alice im Wunderland inspirieren lassen. Von dem weißen Kaninchen, von der Grinsekatze, dem verrückten Hutmacher und der Herzkönigin. Die Figuren kennen Sie bestimmt alle auch. Jetzt gibt es eine Konzertlesung von Alice im Wunderland und Andi Hörmann hat sich die angehört.
Ein klingelndes Windspiel begleitet von warmen Tönen auf dem Vibraphon, die übergehen in psychedelische Streicher und hölzerne Perkussionen. In traumwandlerischer Stimmung lässt der Musiker Stefan Weinziel die Konzertlesung von Alice im Wunderland beginnen. Die Geschichte selbst fängt an mit Langeweile.
Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin. Und was nützen Bücher ohne Bilder und Gespräche? Sie überlegte, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte.
Das berühmte weiße Kaninchen mit der übergroßen Taschenuhr. Immerzu rennt es wie gehetzt der vergehenden Zeit hinterher. Verwundert folgt ihm Alice und stürzt in den Kaninchenbau.
Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhingen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. wie sie je herauskommen könnte.
Statt hinaus geht es immer tiefer hinein in eine Traumwelt, losgelöst von Naturgesetzen. Ein Schluck aus einem mysteriösen Fläschchen lässt sie riesengroß, ein Bissen von einem Pilz winzig klein werden. Sie begegnet sprechenden, skurrilen Tierfiguren wie dem verrückten Hutmacher und dem Faselhasen. Und auf dem Weg zu einem Croquet-Spiel der Königin unterhält sich Alice mit der Grinsekatze, die sich unsichtbar machen kann.
»Du wirst mich dort sehen«, sagte die Katze und verschwand. »Ganz langsam«, wobei sie mit der Schwanzspitze anfing und mit dem Grinsen aufhörte, das noch einige Zeit sichtbar blieb, nachdem das Übrige bereits verschwunden war.
Zurückhaltend verspielt liest die Geschichte Christine Urspruch, bekannt aus dem Münsteraner Tatort durch ihre emanzipierte Rolle der Rechtsmedizinerin Alberich.
Alice nahm den Fächer und die Handschuhe auf und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie sich kühle Luft zu.
Die Musik von Stefan Weinzierl koloriert die Handlung in warmen Farben. Mit klangmalerischen Illustrationen beflügelt er die Fantasie. An manchen Stellen tappt er aber in die Klischeefalle, wie etwa in der Szene der rauchenden Raupe, in der ein bekiffter Reggae-Rhythmus etwas aufgesetzt wirkt.
Und zugleich begegnete ihr Blick dem einer großen blauen Raupe, die mit kreuzweise gelegten Armen dasaß und ruhig aus einer großen Wasserpfeife rauchte.
Als Studioaufnahme in der auf knapp 1,5 Stunden gekürzten Version dieses Kinderbuchklassikers überzeugt diese Konzertlesung nicht auf voller Länge, zumal sich auch noch 1-2 Schnittfehler in die Produktion eingeschlichen haben.
Sie zog ihren Fuß.
Fazit: Live hat das bestimmt einen ganz bezaubernden Charme. Wenn die märchenhafte Musik von Stefan Weinzierl auf das dezente Schauspiel in der Stimme von Christine Urspruch trifft und sie ihre Interpretation von Alice im Wunderland gemeinsam mit Publikum Leben einhauchen.
In der Erinnerung an ihre eigene Kindheit.
Und wer das Ganze jetzt nicht live hören konnte, sondern sich die Studiofassung anhören möchte von Alice im Wunderland, der Konzertlesung nach Lewis Carroll mit Christine Urspruch als Sprecherin und mit Musik von Stefan Weinzierl, der findet das Ganze im Buchfunk Verlag. 2 CDs gibt's da für 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bodo Kirchhoff, der ist einer der produktiven, erfolgreichen, ich würde sagen auch einer der distinguiertesten Schriftsteller in Deutschland. Hier wohnt er in Frankfurt am Main, zumindest die eine Hälfte des Jahres. Die andere, da wohnt er am Gardasee. Da spielen immer wieder auch seine Romane, so auch der neue, seit er sein Leben mit einem Tier teilt, heißt er. Und Hans von Trotha hat ihn gelesen, kann uns jetzt also auch beantworten, Herr von Trotha, was für ein Tier ist da gemeint? Mit wem wird das Leben geteilt?
Das Tier, mit dem der Erzähler, der im Alter übrigens ziemlich mit Bodo Kirchhoff übereinstimmt und der Gardasee als Wohnort auch, das Tier, mit dem er sein Leben jetzt teilen möchte, ist eine Hündin. Es wird immer betont, dass es ein weiblicher Hund ist. Er hat dieses Tier in Rumänien von der Straße gerettet vor dem Tod und hat jetzt vor, sich zurückzuziehen in die Wildnis oberhalb dieses Sees bei schönem Ausblick, um dort den Rest seines Lebens zu verbringen. Der Protagonist ist Louis Arthur, genannt L.A. Schongauer, Schauspieler, der tatsächlich auch in Hollywood reüssiert hat, allerdings nur in Nebenrollen und immer als Nazi. Und jetzt zieht er sich eben zurück. Und die Tatsache, dass das Tier im Titel ist, verweist auf einen Motivstrang, der durch das ganze Buch geht. Das ist nicht nur diese Hündin, sondern die Tiere von den sirrenden Zikaden über die Eidechsen, über die Fledermäuse, aber auch über wilde Tiere in der ganzen Welt. Denn Schongauers verstorbene Frau war Tierfotografin, spiegeln die Seelenlage der Menschen. Und die Hündin aber ist an der Schwelle zwischen den Menschen und den Protagonisten und Protagonistinnen, denn das mit dem Rückzug klappt nicht ganz. Zufällig bleibt eine junge Reisebloggerin in der steilen Auffahrt von Schongauers Haus hängen mit ihrem Wohnmobil und gleichzeitig kommt im Dorf eine Journalistin an, die Schongauer für mehrere Tage befragen will. Das ist die Konstellation.
Ich habe schon gedacht, ein Mann und seine Hündin in der Natur klingt ganz idyllisch, aber es kommen noch zwei Frauen dazu. Da ist wahrscheinlich dann der Konflikt vorprogrammiert, ne?
Ja, es sind sogar nicht nur zwei Frauen, sondern eigentlich sind es vier. Weil zwei verstorbene Frauen, eine sehr junge Geliebte und die bereits erwähnte Ehefrau, auch verstorben, zunehmend eine Rolle spielen. Genau, das ist die Konfliktsituation, die er sehr geschickt und sehr, sehr dicht und sehr verwoben am Anfang aufbaut.
Ein alternder Mann und junge Frauen oder jüngere Frauen, das ist ja eine Konstellation, die Bodo Kirchhoff ganz interessant findet, kommt immer wieder vor in seinen Büchern, birgt ja aber auch einige Fallstricke, kann ich mir vorstellen, ne? Erzählerische Fallstricke. Wie umschifft er die Fettnäpfchen oder tritt er da auch mal voll hinein?
Der eine Fallstrick ist ja offensichtlich ein Mann und Frauen über alle Generationen hinweg und der Erzähler bleibt immer sehr stark bei seinen Protagonisten, auch im Blick auf diese Frauen. Das ist eine heikle erzählerische Konstruktion. Er fängt es meiner Meinung nach dadurch auf, dass der Text extrem dicht gewoben ist als Text. Es ist ein starkes künstlerisches Werk, dadurch eben auch sehr stark bearbeitet. Es gibt noch zwei Frauen, die auftauchen und das ist ein Moment, der mich etwas irritiert hat, weil diese sehr, sehr dichte, kammerspielartige Konstellation aufgebrochen wird. Die Mutter der Bloggerin fliegt ein und der Ehemann der Journalistin, ferndiagnostiziertes Herz ausgerechnet von Schongauer, das war mir ein bisschen zu viel und hat sich mir auch nicht ganz erschlossen. Aber Spoiler, den Rest erzähle ich nicht. Die Erzählung findet zurück zu ihrem dichten Ton und auch zur dichten Konstellation. Also ich würde sagen, die Fallstricke sind da. Und in diesem Buch umschifft er sie durch einen extrem dichten literarischen Stil und Text.
Ja, Bodo Kirchhoff war mit diesem Roman auch letzten Monat zu Gast hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Da hatten wir ihn gerade in Frankfurt am Main erreicht, aber Sie sagten auch, er wohnt auch die Hälfte des Jahres am Gardasee, wo jetzt auch dieser Roman spielt. Und ich weiß noch, im Gespräch sagte er, diese Gegend, die sei so richtig in ihm. Welche Rolle spielt die jetzt? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, diese Landschaft Italien, der Gardasee für den Roman.
Ja, eine ganz große Rolle. Also die dramaturgische Spannung des Textes entsteht eigentlich daraus, dass er eine wirklich ganz klassische Kammerspiel, fast eine bühnenartige Situation mit den Figuren schafft, aber das Ganze vor der großen, weiten Natur. Also es ist im Grunde genommen ein psychologisches Kammerspiel vor einem gewaltigen Landschaftsgemälde. Und diese Landschaft, diese Natur spiegeln eben die Seelenlagen, die Konflikte, die Gefahren, also auch kein Spoiler, ganz am Anfang wird gesagt, übermorgen ist Gewitter. Großer Klassiker, das Gewitter findet auch statt, aber interessanterweise mitten im Buch, nicht am Ende, weil es nicht die klärende Wirkung hat, die man so erwartet. Das ist wirklich sehr geschickt. Also die Landschaft und insbesondere die See, der See und das Verhältnis dieses alternden Mannes zur Hündin, aber noch mehr zum See, spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle.
Und Ihr Fazit? Gelungenes Alterswerk mit ein paar Schwächen, habe ich schon rausgehört.
Ja, mit irritierenden Momenten, aber alles in allem ein sehr gelungenes Alterswerk, weil eine solche Dichte, ein so kompromissloses, motivisch stark durchkomponiertes Erzählen finden wir nicht so oft. Und das ist sehr intensiv. Und wie gesagt, zwischendurch ist man vielleicht irritiert, aber das Ende ist dann wieder vollkommen einleuchtend und man legt das Buch weg mit dem großartigen Gefühl, wirklich gute Literatur gelesen zu haben.
Das ist ein Versprechen. Für den neuen Roman von Bodo Kirchhoff, Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, heißt er, bei DTV erschienen, hat fast 400 Seiten für 24 Euro. Vielen Dank an Hans von Trotha.
Straßenkritik.
Ich bin Anna Schmidtner-Enderle und das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist schon ein Weilchen her, bevor ich Mutter geworden bin. Das war von Sally Rooney, Gespräche mit Freunden. Und da geht es um zwei Freundinnen, die sich immer wieder schreiben und auch Gespräche führen über, was sie so erleben, vor allem eben auch Beziehungen, also Liebesbeziehungen, Freundschaften. Und es hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie die Autorin dieses Erleben dieser zwei Freundinnen ja, in Worte fassen kann und beschreibt, wie die diese Beziehungen erleben, das Auf und Ab und im Kontakt, aber auch wenn sie dann wieder alleine waren. Also ja, hat mir total gut gefallen, da so mitgenommen zu werden in die Welt dieser zwei Protagonistinnen.
Anna Schmidtner-Enderle liest Sally Rooneys Bestseller Gespräche mit Freunden. Die deutsche Übersetzung von Zoe Beck, die gibt es als Taschenbuch bei BTB. 400 Seiten kosten da 11 Euro. Das Haus in der Mengstraße Nummer 4 in Lübeck, das hat wirklich Literaturgeschichte geschrieben. Vielleicht haben Sie es im Auge, es hat so eine ganz prächtige weiße Fassade und steht wirklich mitten in der Lübecker Altstadt. Und hier wuchsen Thomas und Heinrich Mann auf. Außerdem wohnen hier auch die berühmten Buddenbrooks aus Thomas Manns Roman. Also zumindest wohnen diese 4 Generationen von der Lübecker Kaufmannsfamilie die meiste Zeit im Roman dort, um ganz genau zu sein. Seit 1991 gehört dieses Haus in der Mengstraße Nummer 4 jetzt der Stadt Lübeck und die hat daraus das Heinrich- und Thomas-Mann-Zentrum gemacht. Das ist ein Literaturmuseum, ein vielbesuchtes und jetzt sollte das eigentlich noch größer und moderner werden. Klingt ja erstmal erfreulich. Es ist aber nicht ganz so einfach in diesem denkmalgeschützten Haus. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar fasst die Lage für uns mal zusammen.
Karin Heuer ist die Leiterin des Buddenbrook-Hauses. Sie schließt die graue hölzerne Eingangstür des Hauses auf. Drinnen ist es kalt. An der Säule neben der Treppe ins Obergeschoss schimmelt es. Auf dem Boden liegt roter Staub. Darin sind die Fußabdrücke der Bauarbeiter zu sehen. Seit mehr als 10 Jahren laufen die Planungen für den Ausbau des Buddenbrook-Hauses. Das Nachbarhaus soll mit dem ursprünglichen Haus verbunden werden, damit mehr Ausstellungsfläche entsteht. Und im Keller war ein Raum für Museumspädagogik geplant. Das geht aber nicht mehr, weil man dafür eine neue Treppe in den Keller bräuchte, für die man eine Gewölbedecke aus dem 13. Jahrhundert durchbrechen müsste. Karin Heuer.
Es geht um 4 Gewölbefelder und um 2 Stützen. Hier hätten wir gerne den Keller erschlossen. Und jetzt haben wir einen demokratischen Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck, der uns das untersagt.
Ungefähr 4x6 Meter der Decke wären betroffen.
Wir reden über 7% Gewölbefläche des gesamten Kellers. Die Denkmalpflege würde es anders sagen. Die würde sagen, es sind auch 25% des gesamten Bestandes aus dem 13. Jahrhundert. Es ist mir wichtig zu sagen, es gibt unterschiedliche Perspektiven, aus denen man auf dieses Gewölbe gucken kann. Aus musealer Nutzung ist das ein anderer Blick, als der, den die Denkmalpflege auch fachlich einnehmen muss.
Die Bürgerinitiative Rettet Lübeck beschäftigt sich seit Mitte der 70er mit dem Denkmalschutz in der Lübecker Altstadt. Der Vorsitzende der Initiative, Roland Vorkamp, hat genau diesen anderen Blick auf die Keller unter dem neuen Buddenbrook-Haus.
Diese Reaktivierung des Kellers im Hause Mengstraße 6 hat uns deswegen besonders empört, weil dieser Keller ein einzigartiges Dokument ist für die Hausbaugeschichte des 13. Jahrhunderts. Diese Einzigartigkeit erklärt sich aus der Zusammensetzung vorne Kaufkeller, einem hinteren Keller, der als privater Keller immer definiert wird, und zwar in gewölbter Bauweise und einem Bauwerk, das in der Mitte diese beiden Keller miteinander verbindet, als in Tütelchen jüngste Entwicklung, aber eben auch eine mittelalterliche Zusammenführung dieser insgesamt dann 3 verschiedenen Kellerteile. Ein Eingriff in diese Struktur verbietet sich in jeder Hinsicht.
Für ihn steht fest, dass sehr viel Aufwand betrieben werden müsste, wenn man die Keller unter den beiden Häusern jemals wieder nutzen wollen würde. Statik und Feuchtigkeit wären große Herausforderungen und auch die Behandlung von Oberflächen, um sie zu schützen. Die Räume müssten so beheizt werden, dass sie erhalten werden könnten.
Also ein gigantischer Aufwand, der aber unter nach unserer Auffassung denkmalfachlichen Gesichtspunkten überhaupt nicht zu verantworten ist, weil aussichtslos und der zukünftigen Zerstörung eher zuarbeitend.
Nun hat aber erst der Oberbürgermeister der Stadt Lübeck als obere Denkmalschutzbehörde sein Okay genau dafür gegeben. Die Planungen wurden genau darauf abgestimmt. Dem steht nun wiederum ein Beschluss der Lübecker Bürgerschaft entgegen, der einen Durchbruch der Kellerdecke kategorisch ausschließt. Inzwischen wurden mehrere Alternativen geprüft und die Bürgerschaft hat sich für eine Treppe entschieden, die hinter dem Buddenbrook-Haus realisiert werden soll. Die Leiterin Karin Heuer.
Diese Lösung hat dramatische Auswirkungen auf die Betriebsabläufe im Museum, auf die komplette museale Nutzung, auf das Raumprogramm des Hauses. Also so ganz ohne weiteres ist das nicht möglich. Die Umplanung ist beauftragt worden. Wir rechnen mit einer Bauzeitenverlängerung von knapp 2 Jahren. Das ist das Problem bei dieser Sache, dass der Förderbescheid des Landes an eine Fertigstellung des neuen Buddenbrook-Hauses bis Ende 2027 geknüpft war.
34 Millionen Euro waren nach alter Planung für den Umbau veranschlagt. 19 Millionen wollte das Land übernehmen. Ministerpräsident Daniel Günther persönlich brachte den Förderbescheid vor knapp einem Jahr nach Lübeck, wenige Tage vor dem Baustopp durch den Beschluss der Bürgerschaft. Ob dieser Förderbescheid bestehen bleiben kann, wird derzeit diskutiert. Gegebenenfalls müsste ein neuer Förderantrag gestellt werden. Wie groß dabei die Erfolgsaussichten in Zeiten knapper Kassen sind, ist fraglich. Klar ist bisher nur, dass der betroffene Keller zukünftig nicht genutzt werden wird. Der Präsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft Wiskirchen äußerte sich besorgt über die Verzögerung. Es bestehe die Gefahr, dass das gesamte Umbauprojekt scheitere. Das wäre eine kulturpolitische Katastrophe, so Wiskirchen.
Ja, eine gewisse Ironie liegt da natürlich schon da drin. Thomas Mann und die Stadt Lübeck, die hatten ja immer schon ein schwieriges Verhältnis. So ganz einverstanden waren damals nämlich die BewohnerInnen überhaupt nicht, so wie sie damals dargestellt wurden in Thomas Manns weltberühmten Roman. Jetzt vielleicht eine späte Rache dieser Stadt, so scheint es zumindest manchmal. Die Zukunft jedenfalls des Buddenbrookshaus, die ist noch ungewiss und die Erweiterung, die verzögert sich. Jörn Schaar hat für uns die Lage zusammengefasst.